Meine lieben Freunde, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen an diesem Sonntag. Ich bin schon bei Egon, aber ich bin nämlich heute predigtfrei, meine liebe Lektorin übernimmt einen Gottesdienst und deswegen kann ich weg. Jetzt habe ich mir die Freiheit genommen, für diesen Sonntag etwas ganz, ganz Spezielles zu machen. Und zwar das wirklich ganz Spezielle ist die Tatsache, dass wir damit vielleicht endlich mal wirklich verstehen, was dieses Grundprinzip des Christentums, die Menschwerdung Gottes, bedeutet. Ich habe das schon einmal gesagt, es gibt diesen Körper-Podcast, das ist irgend so ein deutscher Think Tank in Hamburg, von dem ich noch nie was gehört habe, bevor ich den Podcast von denen entdeckt habe, auf einen lieben Tipp von Florian hin, immer über eine Stunde, und da geht's um Täter, Zuschauer, Retter. Und das ist jemand, der sich beschäftigt hat mit dem Dritten Reich, mit dem Hitler und wie diese Dinge schön langsam entstehen. Das Entscheidende an seiner Arbeit ist, wie die Dinge schön langsam entstehen. Ich habe Ihnen schon einmal etwas draus vorgespielt, jetzt spiele ich Ihnen nochmal was draus vor. Und zwar, das werden Sie jetzt dann eh gleich hören, schildert er ein Interview, das es vor langer, langer Zeit gegeben hat, mit einer Dame, die hoch ausgezeichnet wurde, etc., bla bla, weil sie ein jüdisches Mädchen versteckt hat und damit der Vernichtung, Ermordung, Verfolgung durch die Nazis entzogen hat. Und was die jetzt redet und was mit der passiert, ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, weil dort etwas passiert. Und hören Sie sich's bitte mal kurz mit mir gemeinsam an.
Es gibt einen ganz irren Fall, der aber für unser Thema wirklich wichtig ist, von einer Frau, die hat in Berlin über Jahre hinweg in ihrer kleinen Wohnung ein jüdisches Mädchen versteckt. Das hört sich ja harmlos an, aber wenn man Helfergeschichten kennt, weiß, wie extrem kompliziert sowas ist. Wenn Sie das auf einem Landgut irgendwo machen, ist das nicht so schwierig. Ist zwar gefährlich, aber nicht so schwierig. Wenn Sie das in einer kleinen Mietwohnung machen, müssen Sie auf solche Dinge achten, wie oft darf am Tag die Klospülung rauschen. Was passiert, wenn so ein Kind krank ist? Wo kriege ich in Zeiten, wo man das Essen auf Marken bekommt, genug Essen her für so ein Kind? Das heißt, die Aufgabe, jemanden zu verstecken, ist gigantisch schwierig, ist irre schwierig. So, jetzt gibt's da diese Dame, die ist von Beruf Sekretärin gewesen, also nicht irgendwie eine hohe akademische Ausbildung oder sonst so. Die macht das, versteckt dieses Kind. Sie wird in den 80er Jahren interviewt. Hinsichtlich der Frage, warum sie das getan hat und wie man das dann so macht, fällt man nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern macht so ein biografisches Interview, können Sie bei sich was erzählen und so weiter. Dann nach 10 Minuten fragt die Interviewerin sie, wie war denn das für Sie, als Hitler dann an die Macht gekommen ist? Und dann sagt sie, super, total toll. Also wirklich eine Stimmung im Land und es war ja auch alles toll, was der gemacht hat und die Jugend kam von der Straße. Also alles das, was alle immer auch erzählen darüber, gar nichts Besonderes. Man merkt, die Interviewerin wird schon so leicht porös, weil das gar nicht in ihr Bild passt von einer Retterin, ja. Und dann fragt sie immer in der Richtung weiter, ja, aber dann 38 Reichskristallnacht und so, wie ging's Ihnen denn da? Na, habe ich nichts von mitgekriegt und so, ja, so dieses Ganze. Und so geht das die ganze Zeit weiter, bis die Interviewerin dann nach einer Stunde völlig verzweifelt fragt, aber warum haben Sie denn, was hat Sie denn dazu gebracht, dieses Kind zu verstecken? Dann sagt sie, hat mein Chef gesagt. So. Ja, Stichwort Autorität. Sie macht das dann, weil der Chef das gesagt hat. Aber jetzt kommt ein extrem spannender Punkt. Erstmal hätte sie den Chef natürlich anzeigen können. Es ist hier schon mal eine Sequenz, ja. Sie sagen können, das mache ich nicht, bin doch nicht verrückt. Das macht sie nicht, sondern sie hat die Loyalität und der Chef ist für sie die Autoritätsperson, also macht sie das, sie versteckt das Kind. Ab dem Augenblick, und jetzt wird's interessant für ihren Maler Bücher, ab dem Augenblick, wo sie das macht, gerät sie in eine gesellschaftlich total andere Situation als vorher. Sie gehört nämlich in dem Augenblick nicht mehr zur Mehrheitsgesellschaft, sondern sie gehört potenziell auf die Seite der Opfer. Das heißt, wenn sie das Kind nur eine Nacht bei sich übernachten lässt, kann sie dafür angezeigt werden, kann dafür inhaftiert werden und sonst was, ja. So, und jetzt kommt wirklich psychologisch der interessante Punkt. Wenn man auf der Seite der anderen ist, beginnt man die Welt völlig anders zu sehen. erstmal ist man selber gefährdet. Ja, und wenn man schon mal gefährdet ist, versucht man sich zu schützen. Und man sieht plötzlich die anderen anders. Das sind nämlich nicht mehr die tollen, netten Angehörigen der Eigengruppe, sondern die sind potenziell diejenigen, die einen ins Gefängnis bringen können. Und ich glaube, solche Geschichten sind unheimlich interessant, weil natürlich diese Frau sich dann immer weiter in diese Retterrolle hineinbewegt hat, wahnsinnig viel riskiert hat, unheimlich viel gelernt hat. Die müssen konspirativ sein, die Leute. Die müssen Techniken entwickeln. Das heißt, die gehen immer weiter auf die Gegenseite.
Eine unglaublich spannende Geschichte. Da beginnt etwas ganz einfach. Der Chef sagt, verstecken Sie das Kind. Und in dem Moment, wo sie das eine Nacht lang macht, ist sie auf der anderen Seite. Der Blick wird anders. Es entstehen ganz neue Fähigkeiten und so weiter und so fort. Sie haben es eh gerade gehört. Was für mich das Entscheidende ist, ist, dass wir darin, genau in diesem Fall, etwas unglaublich Faszinierendes sehen, nämlich warum Gott Mensch werden musste. Vielleicht gibt es auch sogar etwas wie eine Psychologie Gottes. Wenn Gott wirklich Mensch wird, dann gibt's auch eine Psychologie Gottes. Vielleicht muss man wirklich sagen, Gott muss Mensch werden. Er muss Mensch werden, damit er das erlebt. Er muss die Seite wechseln. Das erklärt wohl dann auch, warum Jesus in so extremer Art und Weise auf der anderen Seite gestanden ist. Warum seine berühmte Bergpredigt beginnt mit »Selig die Bettler«. Oder selig die, die überhaupt nichts besitzen. Warum er ständig auf die Seite jener geht, die auch von den Menschen völlig ausgeschlossen werden, weil er den Seitenwechsel ja schon hinter sich hat, nämlich vom Unsterblichen ins Sterbliche, vom Unendlichen ins Endliche. Gott wechselt die Seite. Das bedeutet aber auch für ihn, er wechselt den Blick. Wenn wir, meine Lieben, von Gott reden, so sollen, müssen, dürfen wir als Christen einfach von jenem Gott reden, der die Seite gewechselt hat, der einen völlig anderen Blick bekommen hat, der Techniken, zum Beispiel Abendmahl und Auferstehung, entwickelt hat, um die Schutzbefohlenen, die, auf deren Seite er gewechselt ist, zu retten. Meine Lieben, ich selbst bin von dieser Geschichte unglaublich berührt, weil sie mich einfach an das Grunddrama des ganzen Christentums erinnert, dass Gott den Himmel verlässt, dass er Mensch wird, dass er die Seite wechselt. Und es ist eine Geschichte, die mich deswegen so sehr berührt, weil ich sage, in mir gibt es wahrlich und wahrhaftig nichts mehr, was verdammt, was verurteilt ist. Er hat die Seite gewechselt. Er hat radikal die Seite gewechselt. Gott hat auf meine Seite gewechselt. Einen gesegneten Tag euch allen.